Okay. Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zur finalen Sitzung dieses heutigen Tages, dieses Jubiläumstages, herzlich begrüßen. Ich habe jetzt die Ehre und das Vergnügen, einen ganz besonderen Sprecher anzusagen, Herrn Dr. Wolf Pünktig. Herr Dr. Wolf Pünktig ist Arzt mit Zusatztitel Psychotherapie. Er ist Leiter des CIS, das ist eine Einrichtung, das Zentrum für Individual- und Sozialtherapie in Bensberg in Bayern. Er ist Leiter von Weiterbildungen in humanistischer Psychotherapie, Lehrtherapeut für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Gestalttherapie, Bioenergetik und Balint-Gruppen und er entwickelte, praktiziert und lehrt potenzialorientierte Psychotherapie. Und er wird uns heute zum Thema psychodynamische Onkologie ein Referat halten. Ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Pünktig.
Ich grüße Sie herzlich. Als erstes danke ich Günther, wo ist er? Günther Lienemeyer und Erika Wasserer für die Einladung. Ich bin, glaube ich, seit dem zweiten Jahr dabei, 87, und ich war immer gern euer Gast und ich halte euch sehr in Ehren, weil ihr in Europa einmalig seid, in der Treue zu dem Credo, dass psychische Faktoren bei der Entstehung, beim Verlauf und beim Ausgang von Krebskrankheiten durchaus eine Rolle spielen. Krebs hat eine multifaktorielle Genese, wir wissen das alles, da gibt es die genetische Disposition und die wird ausgelöst durch Viren oder durch Reize und er kann sich entwickeln beim Versagen des Immunsystems und viele dieser Faktoren unterliegen epigenetisch oder im Verlauf psychischen Faktoren. Ja, wir haben eine ganze Menge Chemikalien eingeführt, die karzinogen wirken aus Eitelkeit, die Anilinfarben und so weiter, oder das Buttergelb soll länger halten, also Sicherheitsbedürfnis und so weiter. Und da gibt es wahnsinnig viel Geld, das ausgegeben worden für das Studium dieser Substanzen und das ist alles für die Katz, weil bis deutlich ist, dass die karzinogen wirken, sind 20 Jahre ins Land gegangen und niemand gibt die Millionen aus, die es braucht, um sie wieder vom Markt zu klagen. Hätte man nur einen Bruchteil des Geldes ausgegeben für das Studium der Salutogenese oder seitdem wir die Ahnung haben, dass psychische Faktoren in der Dynamik von Krebs eine Rolle spielen, dorthin zu forschen, ich glaube, wir wären deutlich weiter. Wir glauben ja heute an eine evidenzbasierte Medizin und es ist so schlimm, dass wir so dumm sind. Ja, wir haben das englische Wort Evidence-Based Medicine übernommen. Im Englischen bedeutet Evidence-Nachweis oder Beweis. Und damit im deutschen Sprachgebrauch evidenzbasierte Medizin einfach den Garaus gemacht. Dass James Cook seine Matrosen zwang, unter Androhung des Keelings oder zumindest des Aufhängens, in die Mundfäule, schmerzhafteste Ulzera im Mund, in Zitronen reinzubeißen, hat ihnen das Leben gerettet. Das war evidenzbasierte Medizin. Er hatte nämlich beobachtet, dass auf den Schiffen, auf denen Südfrüchte transportiert wurden, er immer eine ganze Mannschaft mit nach London heimbrachte, während sonst bei den Weltumsegelungen immer die Hälfte der Matrosen am Skorbut gestorben sind. Semmelweis betrieb evidenzbasierte Medizin, als er gerade von den Mikroben gehört hatte, die Louis Pasteur entdeckt hatte, und damit glaubte erklären zu können, dass warum dreimal so viele Frauen in den ärztlich geleiteten Gebärstationen starben, als in den Hebammenstationen. Und er wies die jungen Ärzte an, sich doch bitte auf dem Weg vom Seziersaal in den Kreissaal die Hände zu desinfizieren. Ja, die waren empört. Weil das war doch wissenschaftlich nicht erwiesen. Wir können auch froh sein, dass King Edward III. Angefangen hat, seine Enkel oder Bastarde Pocken impfen zu lassen, nachdem eine seiner Favoritinnen, die Lady Montagu, die Pockenimpfung aus der Türkei mitgebracht hat. Heute wird sie natürlich dem Kollegen Jenner zugeschrieben, weil erfinden tun Sachen ja nur die Männer. Aber es war Lady Montagu. Ja? Und die haben es impfen angefangen, obwohl der Wirkmechanismus nicht beschrieben war und statistisch der Sinn des Impfens nicht erwiesen war. In dem gleichen Sinne treiben wir evidenzbasierte Medizin, wenn wir die Vielzahl von ungewöhnlichen Verläufen bemerken, auch wenn sie ins medizinische Schema nicht passen. Es gab einen Kollegen am Oxford College, der streng wissenschaftsgläubig war, der wurde veräppelt von den Studenten mit dem Spruch, ich habe jetzt hier gerade, doch ja, Benjamin Jowett, Master of Balliol College, Oxford. Über ihn gab es einen Spottvers, der hieß, I am the master of this college. What I don't know, that isn't knowledge. Ich bin der Meister dieser Zunft. Was ich nicht weiß, ist nicht Vernunft. Sie werden staunen. Manche werden es von Ihnen auch wissen. Herr Nagel, das von Ihnen dankenswerterweise zitierte Zwei-Ärzte-Modell wurde schon anders formuliert von Sauerbruch. Der Unterschied zwischen der Krankheit und dem Kranksein, und er sagt, für die Krankheit ist der Arzt der Spezialist, fürs Kranksein aber der Patient. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Sie so deutlich ausgeführt haben, worin die Kompetenz des Spezialisten-Patient alles bestehen kann und wie man die fördern kann. Einer der größten Helden unserer Zunft ist natürlich Larry Leshan. Und ich schätze mich glücklich, dass ich ihn besuchen durfte auf Einladung eines Verlegers, um ein Interview mit ihm zu führen, was es in einer siebenstündigen DVD für einen Spottpreis bei Amazon zu bestellen gibt oder bei uns in Zist. Der hat ein neues Büchlein geschrieben, das heißt Landscapes of the Mind. Und da sagt er, vor 200 Jahren hat Linné eine Taxonomie der Biologie entwickelt. Und es wird doch höchste Zeit, dass wir eine Taxonomie des Bewusstseins entwickeln. Und er sagt, wir können doch mal anfangen mit zwei Kriterien. Das eine ist discrete, also definiert oder umschlossen, oder continuous, kontinuierlich und quantifizierbar und nicht quantifizierbar. Dann haben wir schon vier Bewusstseinsfelder, die für das menschliche Erleben alle die gleiche Gültigkeit haben, alle den gleichen Realitätssinn, aber völlig unterschiedliche Fragen zulassen oder verbieten. Da ist begrenzt und quantifizierbar, das ist die Realität, das ist die Welt der Sachen, das ist auch die Welt der Tatsachen, der Sachen, die wir tun. Das heißt die Konsensusrealität, das, worauf wir uns geeinigt haben, was wirklich ist. Und in der Naturwissenschaft ist halt nur das wirklich, was sich zählen, wiegen, messen und statistisch berechnen lässt. Und deswegen sagen wir heute nicht mehr, ich liebe dich, sondern ich verspüre eine Erhöhung des Oxytocin- und Adrenalinspiegels. In diesem Feld ist die Frage, wie und wie viel okay, und die Frage, warum und wozu nicht. Welchen Sinn macht das? Ja, dann ist das zweite Feld kontinuierlich und nicht quantifizierbar, das sind Raum und Zeit. Da kann man fragen, wie erleben wir Raum, wie erleben wir Zeit und vor allem wie viel, aber wozu Zeit oder wozu Raum, ist eine sinnlose Frage, die erlaubt sich nicht. Ja. Und dann gibt es das Feld begrenzt und nicht quantifizierbar, das ist Liebe und Hass und so weiter, das sind alles definierte Gefühlsqualitäten, ja, die sind unterscheidbar voneinander. Aber die Frage, wie viel Glückseligkeit oder wie schwer Glückseligkeit ist, sinnlos und deswegen darf sie nicht gestellt werden. Ne? Und dann gibt es natürlich noch den Bereich kontinuierlich und grenzenlos oder nicht quantifizierbar und wie Prana oder Gott oder All. Und da kann man natürlich nicht fragen, wie viel All ist oder wie schwer All. Und deswegen, also mit dieser Taxonomie des Bewusstseins, finde ich ein schlüssiges Argument, dass einfach der Naturwissenschaft manche Gebiete dessen, was wir beobachten als Kliniker, nicht zugänglich sind. Man kann das nicht im Zentimeter-Gramm-Sekunden-System messen. Man muss andere Parameter finden, andere Untersuchungsmethoden als die rein materialistischen. Evidenz auf Deutsch heißt nämlich nicht der Nachweis, sondern der Augenschein oder laut Wikipedia die dem Augenschein nach unbezweifelbare, dass dem Augenschein nach unbezweifelbare, erkennbare oder die unmittelbare mit besonderem Wahrheitsanspruch auftretende vollständige Einsicht. Das ist Evidenz auf Deutsch. Ja? Und das, so gibt es Phänomene, die sind uns absolut einsichtig, ja? Und unbezweifelbar. Da ist eine junge Frau, die hat ein Sarkom hier in der Achselhöhle, in dem Geflecht von Lymphbahnen, Venen, Arterien und Nervenbahnen. Und sie findet in ganz Deutschland niemanden, der ihr das rauspopeln will. Ja? Sie sagen alle ab, einschließlich Schultergürtel, weg damit. Ja? Und sie findet schließlich irgendwo in Norddeutschland einen Chirurgen, einen Professor, der sich da dran macht, ohne jede Garantie, sagt er auf ihre Verantwortung und so weiter. Und die kommt später in eine psychotherapeutische Gruppe. Sie hat null Überlebenschancen. Und sie kommt in eine psychotherapeutische Gruppe, um an ihren Panikattacken zu arbeiten, gar nicht wegen des Krebses. Und also sie erinnert sich als Säugling, wie der Herr Jesus Christus größer als sie schräg über ihrem Bett hängt und sie hat immer Angst, dass der auf sie niederstürzt. Und sie kommt eines Tages in die Gruppe und sagt zwei Träume. Ihre Mutter starb im Wettstreit mit ihr am Uteruskarzinom und sie träumt, die Mutter sagt zu ihr, heute gehe ich. Und eine Stunde später träumt sie, die Mutter erscheint ihr nochmal und sagt, ich gehe, du bleibst. Und während der Gruppe kommt jemand aus dem Sekretariat und sagt, dass angerufen wurde, dass die Mutter gestorben ist. Und sie ist überglücklich und sagt, der eine Traum stimmt, der andere Traum stimmt auch. Ja? Und ich habe jetzt, das ist 25 Jahre her, und ich habe mich plötzlich an sie erinnert und habe im Internet gegoogelt und habe sie gefunden. Und sie ist jetzt also in irgendeiner Nachhilfeberatungstätigkeit tätig. Und ich habe sie kontaktiert und sie sagt, ja, also sie ist nach wie vor krebsfrei. Aber sie hat nach wie vor Ängste, aber sie ist als eine kontrollierte Alkoholikerin, wird sie gut, ganz gut fertig damit. Dass Krebs als psychosomatische Krankheit zu bewerten ist, das wussten die alten Ägypter schon. Auch Galen sagte, es sind nicht die lebenslustigen Frauen, die den Brustkrebs kriegen. Erste Statistiken sprachen von much stress and toil vor 150 Jahren und von bereavement, also dem Verlust der gewohnten Beachtungsquelle, sprich des Partners. Und inzwischen gibt es einen Haufen Studien, die sind alle nach wieder neuesten Kriterien nicht stichhaltig. Und am sinnvollsten scheint mir eine Studie von Lechan, wo er sagt, in 70% der Fälle seiner Patienten haben die ein bestimmtes Lebensmuster, sie haben einen frühen Verlust einer wichtigen Bezugsperson erlebt, sind gegenüber dem Eingehen von Beziehungen, gegenüber Bindungen misstrauisch, gehen dann doch eine Bindung ein, entweder zu einer Person oder zu einer Arbeit oder zu einer Heimat. Und wenn die verloren geht, dann schwächt der intensivierte Stress. Ja, Dauerstress haben sie sowieso wegen des Misstrauens gegen Beziehungen. Und der intensivierte Stress lässt also das Immunsystem zusammenbrechen. Diese Theorie war ja prävalent in den 70er, 80er Jahren. Sie wurde damals auf alles angewendet, sie lässt sich sicher nicht mehr auf alles anwenden, aber sicher in manchen Fällen noch. Dann gab es eine interessante Arbeit von David Kissen, dem Schotten, der beobachtet, der korrelierte Neurotizismus mit der Geschwindigkeit des Tumorwachstums. Er nahm Krebspatienten und beobachtete, dass je normentreuer jemand war, je weniger neurotisch ausgefranst an den Enden, ja, umso schneller wuchsen seine Tumoren im Vergleich zu etwas schrägeren Typen, die an den Enden etwas lockerer waren. Ich bin schon ein guter Steuerzahler, aber manchmal finde ich einen Hunderter in der Tasche und ich habe keine Ahnung mehr, wo der herkommt. Oder ich bin schon ein guter Demokrat, ja, aber 130 finde ich einfach doch ein bisschen zu langsam und dann fahre ich halt manchmal etwas schneller. Das waren die nicht ganz so Braven, bei denen wuchsen die Tumoren langsamer. Ich glaube, es war Herr Küchler, der uns gerade eine Arbeit geschickt hat, eine Zusammenfassung, oder wer war es nicht? Ich kann den Namen jetzt nicht gerade sagen, in einer neuen Arbeitsgruppe, die wir miteinander gegründet haben, ich spreche nachher noch davon, hat jemand alles so zusammengetragen, was es in dem gibt. Und er kam zumindest zu dem Schluss, dass Psychotherapie bei Krebskranken nicht schadet. Das ist ja auch schon mal was. Sie wissen alle, was Psychodynamik ist. Wir kommen alle mit einem Wissen auf die Welt, was für uns stimmt. Das kann man daran erkennen, dass wir vergnügt greinen und strampeln und glucksen, wenn wir kriegen, was für uns stimmt. Zum Beispiel das Lächeln am Anfang. Und wir brüllen wie am Spieß, wenn das, was wir kriegen, nicht stimmt. Oder wir das, was für uns stimmen würde, nicht kriegen. Daraus kann man schließen, dass wir ein klares, fühlbares Wissen drum haben, was für uns stimmt. Also die Stimmigkeit, die bringen wir mit, wie du sagtest, ja, das ist schon als ein inneres Wissen. Und nun werden wir leider in eine Welt geboren, die Vorstellungen hat davon, was für Kinder richtig ist. Und da der Mensch nicht natürlich ist, den natürlichen Menschen gibt es nicht, sondern immer kulturlich, haben die Kulturen immer die unterschiedlichsten Vorstellungen, was für Kinder richtig ist, die sich nicht immer mit dem decken, was die Kinder wissen, was für sie stimmt. Also zum Beispiel, für Kinder stimmt es nicht, schon im dritten Monat penetriert zu werden mit der Amniozentese. Ja, dann schrumpfen die zurück. Und sie mögen auch den Ultraschall so gerne wie ich, wenn ich an der Ampel stehe und neben mir hält ein Rocker mit dem Cabrio und er hat die Bässe voll aufgedreht. Das geht voll rein, wum, wum, wum. Ja? Und auch das mögen die Kinder nicht. Und nichts gegen Amniozentese und Ultraschall, da wo sie notwendig sind. Wunderbar. Aber in den meisten Fällen werden sie eingesetzt aus Mode und weil es Geld bringt. Und das nehmen die Kinder übel. Dann kam zu meiner Zeit zumindest, das hat ein bisschen nachgelassen, das Waterboarding als erste Lebenserfahrung. Ja, das ist ja eine Foltermethode in Guantanamo. Das heißt, der ärztlich induzierte Erstickungsanfall durch frühes Abnabeln. Wenn man ein Kind auf die Welt kommen lässt und ihm 10 Minuten, eine Viertelstunde Zeit lässt, entwickelt es seine Atmung und dann stellt sich die Nabelschnur sowieso ab. Aber nein, wir mussten also sofort abgenabelt werden. Dabei ist uns natürlich das Atmen vergangen. Und dann musste man uns ärztlicherseits helfen, hat uns an den Füßen aufgehängt, damit der Rotz abfließt. Das war mechanisch sehr richtig gedacht. Und dann wurden wir noch auf den Rücken geschlagen und kriegten Höllensteine in die Augen. Ja, das war ein Silbernitrat. Mit dem ätzt man Warzen weg und in größerer Verdünnung verhindert man da in einem von 100.000 Fällen, dass sich das Baby am Tripper der Mutter ansteckt. Heute nimmt man Gott sei Dank Kanamycin. So, und das überstanden, kommt Isolationshaft, ja, nach 9 Monaten innigster Verbindung zum einzigen Mitmenschen auf dieser Welt, ab in die Babykiste. Und dort schreien wir natürlich alle wie am Spieß in Protest. Und dann werden wir irgendwann müde und wollen schlafen, dann können wir aber nicht schlafen, weil die anderen 9 schreien. Und das überstanden kam Dr. Schreber ins Spiel, ein Kollege, Dozent in Leipzig, der meint, er müsste sich im Zuge des falsch verstandenen Darwinismus, als Survival of the Fittest verstanden wurde, als das Überleben der Stärksten. Ja? Ich habe alle Lexika nachgeschaut. Es gibt alle möglichen Bedeutungen für fit, in der Regel angepasst, anpassungsfähig, passend und so weiter, kooperationsbereit und so. Aber stark habe ich nirgendwo gefunden. Ich weiß nicht, wie sich das durchgesetzt hat. Es muss irgendwie mit Kolonialzeit zu tun haben oder so. Na jedenfalls, der meinte sich, für, um die Ertüchtigung der deutschen Kindheit und Jugend verdient zu machen und predigte, man sollte uns nicht verwöhnen, rechtzeitig an Pünktlichkeit gewöhnen, gar nicht erst auf die Idee kommen lassen, dass wir sowas wie einen freien Willen entwickeln könnten und schreien wäre außerdem gut für die Lungen. Und wenn man Glück hatte, dann hatte man um 6, um 10, um 2, um 6, um 10 Uhr Hunger und wenn man Pech hatte, um 4, um 8, um 12, um 4 und um 8 Uhr. Und dann hat man mehrfach am Tag stundenlang geschrien, bis man nicht mehr konnte und dann das getan, was jedes gescheite Säugetier in auswegloser Situation tut, wir haben uns totgestellt. Und das tut man durch Zwerchfellsperre, man hört auf zu atmen. Und dann entwickelt sich im Laufe des ersten Lebensjahres der Brustkorb, aber am Zwerchfell, am fixierten Zwerchfell, am erstarrten Zwerchfell bleibt das stehen. Deswegen ist das sogenannte orale Loch in der Bioenergetik, ich nenne das die Schreberdelle, ja, ist das für uns, für viele von uns, von meiner Generation sehr gehäuft, also ein Souvenir. Dr. Schriebe überstanden, kommt die Trotzphase. Die Trotzphase ist die Zeit, wo die Eltern sich der freien Entfaltung der Eigenart ihrer Kinder widersetzen. Ja? Dass du mit einem pinken und einem grünen Socken in den Hort gehst, das kommt nicht in Frage. Was sollen denn die anderen denken und so? Und diese Trotzphase hört nie auf. Ja? Später wollen die Eltern bestimmen, wen man lieben darf und was man werden soll. Und es kann einem auch mit 66 passieren, dass die Mutter sagt, der Pullover passt nicht zur Hose. Und dann sagt man, du, dein Sohn ist 66, der kann damit leben. Und sie sagt, na, wird es doch noch mal versuchen dürfen. Ja? Nach der Trotzphase kommt, nein, die Trotzphase hört nie auf, aber dann kommt irgendwann Erziehung. Und ich habe mal 8 Würden des Menschen identifiziert, die uns von anderen Viechern zumindest graduell unterscheiden. Das ist der aufrechte Gang, die bildermachende Sprache. Ich muss sehr schnell sprechen, damit ich dir nicht die Zeit stehle. Die bildermachende Sprache, das Weinen, das Lachen, die Wissbegier und das Staunen und die bewusste Lust und die Selbstbewusstheit. Und es gibt 8 kardinale Erziehungsprinzipien, die heißen, lass dich nicht gehen, halt den Mund, hör auf zu heulen, lach nicht so blöd, frag nicht zu viel, mach den Mund zu, sonst siehst du so doof aus, pfui, schäm dich und wer glaubst du eigentlich, dass du bist? Unterm Strich heißt das, werd kein Mensch, werd normal. Und so entwickeln wir also eine Persönlichkeit, das ist ein Darsteller, wie Shakespeare, von dem Borges, der argentinische Schriftsteller, sagte, damit seine Niemand-Verfassung nicht auffiele, hatte er sich instinktiv angewöhnt, so zu tun, als wäre er jemand. Vor einer Ansammlung von Leuten, die so taten, als hielten sie ihn für diesen... Und er nahm den Beruf auf, für den er prädestiniert war. Er wurde Schauspieler und tat allabendlich so, als wäre er ein anderer vor einer Gruppe von Leuten, die so taten, als hielten sie ihn für jenen anderen. Und das ist der Kern unserer narzisstischen Kränkbarkeit, dass wir den anderen zuliebe, als Ersatz für Mama, ein Theater für spielen und so tun, als wären wir jemand, definiertes. Und ganz beleidigt sind erstens, wenn er uns das nicht bestätigt, aber auch ganz beleidigt sind, wenn er uns das bestätigt, dass er darauf reinfällt, ja. Also eine Quelle unendlichen Kummers, weil wir, wie Sie sagten, nicht wissen, wer wir sind. Wir sind identifiziert mit diesen früh entwickelten Selbstbildern, aber wir kennen uns selbst nicht. Und das ist das Problem in der Psychodynamik. Ja, wir entwickeln alle möglichen Fixierungen. Die sind phasenspezifisch entwickelt, um eine bestimmte Fallangst zu kompensieren. Wir halten uns auf Gedeih und Verderb im Hamlet-Komplex am Leben fest, to be or not to be, in der Borderline-Dynamik. Wir reißen uns als Schizoide zusammen, um nicht auseinanderzufallen, wie das Baby im Schreien. Wir werden anhänglich, wir halten uns fest, um nicht zurückzufallen, wie der Oral-Depressive. Wir halten uns oben, wie in der narzisstischen Dynamik, um nicht immer wieder fallen gelassen zu werden. Wir halten alles drin, um nicht zu explodieren. Wir halten uns zurück, damit nichts vorfällt. Und wir halten uns raus, um nicht immer wieder reinzufallen. Ja? Und diese Kompensation von Fallängsten, ja, die leben wir, indem wir die Muskelkraft, die eigentlich für die Aggression gemacht ist, für die gesunde Aggression nach Karin Horney, hin auf das, was nährt und wützt, weg von dem, was zehrt und schadet und gegen das, was Integrität bedroht. Ja, dafür ist Muskulatur eigentlich da. Und wir nehmen sie, um ein Selbstbild aufrecht zu erhalten. Und das kostet natürlich Lebenskraft. Und manche von uns lassen es erst im Sterben los. Ich habe als Medizinstudent sehr viele auf Intensivstationen Nachtwachen gemacht. Und da sind viele Menschen gestorben. Und sehr, sehr viele von denen sind im Sterben sehr schön geworden. Und ich habe mich damals nur gewundert drüber, über das Phänomen, aber ich habe es nicht verstanden. Aber seitdem ich als Körperpsychotherapeut arbeite, verstehe ich es so, dass wir im Sterben die Muskelkraft nicht mehr aufbringen, um diese Haltungen aufrecht zu halten, in denen wir so tun, als wären wir jemand anders, als wir sind. Und dann kommen wir in unserer ursprünglichen Schönheit durch. zur Psychodynamik gehört für mich der sogenannte Transzendenztrieb. Der hat zweierlei Bedeutung. Das ist erstens das Bedürfnis, über uns hinauszuwachsen. Ausgerechnet ein Pathologe, Franz Büchner, Ordinarius in Freiburg nach dem Krieg, schrieb über vier, in der allgemeinen Pathologie, über vier Merkmale des Lebendigen. Das war die Gestaltpermanenz, der Gestaltwandel, die Verjüngung durch Sexualität und radikaler Stoffwechsel. Und das habe ich übersetzt ins Psychische. Gestaltpermanenz heißt das Bedürfnis, am nächsten Tag noch erkennbar zu sein, damit, und zu verhindern, dass die Träume, in denen einem ja neue Lebensmöglichkeiten gezeigt werden, nicht allzu sehr wirken. Wir versuchen ja von innen her allnächtlich unsere Identifikationen ein bisschen zu lockern, in dem Bedürfnis, unsere Identität zu finden. Aber auf dem Weg bis zum Zähneputzen haben wir uns dann wieder so hergestellt, wie wir gestern schon waren, und sind dann sehr zufrieden. Falls wir überhaupt noch in den Spiegel schauen. Die Frage ist, wann haben Sie das letzte Mal wirklich den Typ angeschaut, der sich da den Schaum im Gesicht verteilt? Ja? Einfach um zu schauen, wer schaut denn da, wer ist denn das? Ja? Musste ich sagen, das ist eine Weile nicht passiert, als ich mir anfing, die Frage zu stellen. Faden verloren. Also ja, Gestaltpermanenz, dann Gestaltwandel. Wir wollen über den Status quo hinauswachsen. Dieses innere Wissen drum, was für uns stimmt, ne, diese als Potenzial vorgegebene Identität, die will entfaltet sein. Wenn ich an einer kritischen Situation mit einem Patienten, einer Patientin bin, benutze ich manchmal das Bild, was ich aus Science oder Nature habe von vor 20 Jahren. Da haben Biologen in einer Tasche der vorletzten Eiszeit ein paar Samen entdeckt, die sie nicht kannten. Und sie waren sehr, sehr neugierig, weil die gab es nicht mehr. Die gab es in keinem der Bücher, wo waren die abgebildet. Und sie waren sehr neugierig und wussten nicht, brauchen die sauren oder basischen Boden, also haben sie neutralen genommen. Sie wussten nicht, brauchen die Licht oder Schatten, also haben sie einen Halbschatten gelernt und sehr vorsichtig gegossen. Und es erblühte ein Mohn, den es schon seit 30.000 Jahren nicht mehr gab. Ja? Und manche Patienten nehmen das dann als Stimulus für das innere Wissen, in mir gibt es was, das will gelebt sein. Und die Übersetzung von Verjüngung durch Sexualität wäre Verjüngung durch Kreativität im psychologischen Bereich, und radikaler Stoffwechsel wäre radikale Kommunikation, das heißt wesensgemäße, vom Wesen her, vom Kern her geführte Kommunikation. Kurz gefasst könnte man auch sagen, Wahrheit heilt. Ja, also die eigene Wahrheit finden und eigene Wahrheit sprechen ist heilsam. Werd kein Mensch, werd normal. Unter diesem Diktum entwickeln wir das, was ich als Psychodynamik die Normopathie nennen gelernt habe. Ich war sehr, sehr stolz auf diesen Begriff, bis ich wieder im Internet entdeckte, dass Viktor von Weizsäcker, der Urvater der Psychosomatik, mir diesen Begriff vor 100 Jahren in einer Art vorauseilenden Plagiat geklaut hatte. Ja. So, diese potenzielle Anlage, die zu sein, als die wir gemeint sind, und ein einzigartiges, eigenartiges Leben zu leben, ja, so wie Mozart. Niemand hätte Mozarts Leben leben können, außer ihm. Keiner von uns kann ein anderes Leben leben als unser eigenes. Nur ein vermindertes oder verschüttetes Eigenleben, aber kein anderes. Es ist immer unser Leben. Und dieses Wegdrücken, auf Deutsch Depression, unsere Impulse zur Eigenart, die bedeuten Dauerstress. Ich habe mal als Kind beobachtet, wie eine Raupe sich verpuppt hat, und irgendwann war da die Hölle los in dieser Puppe, ein Ringen und ein Zittern und so weiter, und bis die dann den Deckel gesprengt hat. Das muss ein ungeheurer Stress sein. Und bis dann dieser wunderschöne Schmetterling, wie heißen die, Schwalbenschwanz, ein schwarz-weißer Schmetterling, den es gar nicht mehr viel gibt. Wahnsinnig schön, das zu beobachten. Diesen Deckel zeitlebens draufzuhalten, das macht einfach Stress, Dauerstress, ständige Krise. Was, wenn die Leute rauskriegen sollten, wer ich in Wirklichkeit bin? Um Gottes Willen. Keiner wird mich mehr lieben, alle werden sie mich meiden und so weiter. So gehört zur psychodynamischen Behandlung für mich immer die Frage, nicht nur, warum ist der so geworden? Ja. Also, welche Traumen hat er erlebt, mit welchen Mangel musste er fertig werden und so weiter? Und wie hat er das verewigt, dadurch, dass er sich dagegen schützen gelernt hat, wobei die Art und Weise, wie wir uns gegen Trauma und Mangel fürderhin schützen, Trauma und Mangel wieder bedingt. Ja, das ist die Geschichte von Don Quixote, ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Ein spanischer Edelmann hatte einen Panzer, eine Rüstung, ja, und er war wahnsinnig stolz auf seine Herkunft und zog also die Rüstung nie wieder auf. Aber 30 Kilo Blech mit sich rumzuschleppen, das muss ja einen Sinn machen. Also suchte er verzweifelt ganz Spanien ab nach einem weiteren Ritter, der es darauf abgesehen hatte, ihm den Schädel zu spalten oder abzuschlagen. Und er fand keinen. Also musste er sie sich erfinden. Ja? Dann ritt er also mit gesenkter Lanze und niedergelassenem Visier in Schafherden und hielt sie also für die Heerscharen der Sarazenen und den armen schlotternden Hirten hinterm Baum für den furchtbaren Scheich Suleiman oder wie er hieß. Ja? Und wenn keine Schafherde herging, dann ritt er gegen Windmühlen. Ja? Mit anderen Worten, die Art und Weise, wie wir uns gegen weggedrückte, nicht erinnerte und unbewusste neue Verletzung schützen, ist die Art und Weise, wie wir Verletzung immer wieder und sei es nur gewähnt einladen. Da lebt einer in einer Liebesbeziehung und schlebt ständig in der Angst, als in Reaktion auf eine verlassene Kindheit, dass der Partner ihn oder sie verlässt. In dem Moment hat er den Partner schon verlassen, der ja da ist. Er sieht nicht, dass sie oder er da ist, sondern er sieht die Möglichkeit, dass der andere ihn verlassen könnte. Und er besorgt dann das Verlassen selbst. So, zur Therapie, zur psychodynamischen Therapie gehört für mich die Frage, wo will diese Seele hin? Nicht, wovon will sie weg, welche Krankheiten müssen wir überwinden und so weiter, sondern was ist das Bild von einem erfüllten Leben? Und hier kommt natürlich Larry Leshan rein, der ein Meister in dieser Arbeit war. Allein wegen der anekdotischen Therapieverläufe lohnt es sich, dieses Video anzuschauen. Es ist eine Fundgrube an Kreativität. Am liebsten mag ich die von Pedro. Pedro ist ein Gangster, ein Latino, ein Bandenchef. Sein Leben ist rumsitzen, kiffen, koksen, über die Mädchen und über Sport reden und ab und zu ein Einsatz, ein lebensgefährlicher Einsatz und alle halten zu ihm. Dummerweise lebt und ab und zu eine kleine Messerstecherei gegen die schwarzen Gangs und alle halten zu ihm. Und eines Tages steht er allein, weil ein Teil der Mannschaft ist desertiert in die Ehe, andere sind zur Polizei gegangen, wieder andere zum Militär. Und ein paar sind auch bei den Messerstechereien umgekommen und er steht allein an der Straßenecke und sein Leben ist weg. Und hat einen Hodgkin und Leshan sagt, in den 50er Jahren gab es in ganz Amerika keinen, der 5 Jahre überlebt hätte mit dem Hodgkin. Heute ist es kein Problem. Er gewinnt das Vertrauen von Pedro und miteinander kommen sie auf die Idee, dass das eigentlich im bürgerlichen Leben dem Leben eines Feuerwehrhauptmanns entspricht. Und dann sagt Leshan, jetzt hatte ich ein Problem, ich hatte keine Arbeitsgeschichte und keine Schulbildung. Ich musste irgendwo ein paar Zeugnisse herkriegen und ein paar Arbeitszeugnisse. Und das heißt, ich musste mich ein bisschen an den Rand der Gesetzlichkeit bewegen, hatte ihm alles verschafft. Und also Pedro ging auf die Feuerwehrschule und wurde auch, weil er eine Führerpersönlichkeit war, ein Feuerhauptmann. Und er hatte sein Leben wieder. Ja? Er saß rum, er kiffte und kokste nicht mehr, sondern er trank Bier und Schnaps und man redete über die Mädchen und über den Sport und ab und zu kam es zu einem lebensgefährlichen Einsatz und alle hielten zu ihm. Und Pedro lebt heute noch. Und es ist lange, lange her. Und um zu wissen, wo die Seele hin will, folgen wir der Devise, die Lösung ist immer im Problem und nicht außerhalb. Und deswegen halte ich die Patienten mit ihrer Aufmerksamkeit am Problem. Sie reden nicht über das Problem, sondern ich lade sie ein, das Problem zu erleben. Wie erleben Sie das Problem? Mit welchen Ängsten, mit welchen Erwartungen, mit welchen Befürchtungen, mit welchen Hoffnungen? Das ganze Erleben um das Problem. Und da tauchen, ich glaube, das ist ähnlich wie bei Ihnen, Herr Nagel, da tauchen dann Alternativmodelle auf, weil Sie sagen, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Ja? Das sind ja alles alte Geschichten und dann kommen neue. Und die Methode ist das Fühlen. Vor 30 Jahren etwa, oder 40 sind es inzwischen, haben amerikanische Kollegen den Begriff der Alexithymie geprägt. Das heißt, ich kann nicht deuten, was ich empfinde. Und da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen den Empfindungen, das sind die Sinneswahrnehmungen, ja, es wird kälter oder wärmer, enger oder weiter, härter oder weicher. Der Atem wird tiefer oder oberflächlicher, es wird lauter oder leise. Und diese Empfindungen, denen geben wir eine der Gegenwart angemessene persönliche Bedeutung. Das ist für mich Fühlen. Die Gefühle, die wir haben, ist was ganz anderes. Das sind Gefühle, die uns haben. Das sind Gefühlsreaktionen auf Vergangenheit. Ich habe das Gefühl, dass du mich nicht magst. Oder, ja, es gibt Leute, die haben reaktive Gefühle, die mit der Gegenwart nichts zu tun haben. Ja. Aber wenn man die Menschen am Problem hält und sie immer wieder fragt, wie fühlen sie sich, dann lernen die mit der Zeit zu fühlen. Das Problem, wenn man nicht fühlen kann, ist, dass man nicht weiß, was man tun soll. Weil das Fühlen ist eine Orientierungsfunktion, die sagt uns, will ich hin, will ich weg oder will ich dagegen. Ohne die Fähigkeit zu fühlen, ja, treten wir auf der Stelle und wissen nicht, sollen wir dagegen, sollen wir weg, sollen wir hin. Ich gebe ein kleines Beispiel. Ich arbeite in der Gruppe mit einer jungen Frau. Ich bin manchmal nicht zimperlich im Zugriff. Sie ärgert sich offensichtlich über mich, darf das aber nicht fühlen, weil sie ist ja ein nettes Mädchen und hat entwickelt stattdessen ein Symptom, ein Kloß im Hals. Jeder weiß, was ein Kloß im Hals bedeutet, einen dicken Hals zu kriegen. Ja? Und ich denke mir, muss ich mich jetzt entschuldigen oder soll ich den Kloß nutzen? Ich entscheide mich dafür, den Kloß zu nutzen. Entschuldigen kann ich mich hinterher immer noch. Und ich frage sie, wie fühlt sich das an? Und sagt sie, ja, was? Ja, ich sage, bleib dabei, lass dich den Kloß spüren. Ja? Ich bleib auch dabei. Ich sage sehr oft, ich bleib auch dabei, weil das ist eine reine in der Gegenübertragung eine Projektion. Ich bin einer von diesen pünktlich gefütterten, pünktlich gewickelten und dann weggelegten. Ich bin heute noch empört darüber, wie man so mit Menschen umgehen kann. Ja? Ich glaube, heute hatte ich meine Empörung einigermaßen im Zaum. Aber dieser Zusatz, ich bleib auch dabei, nimmt ein bisschen die Angst, dass wenn die Patienten ins Fühlen kommen und Angst haben, sie könnten emotional entgleisen, dass ich dann weg wäre, ja, so wie sie das kennen. Und sie bleibt dabei und der Kloß sinkt in den Bauchraum. Und ich sage, bleib dabei, ich bleib auch dabei. Und der Kloß breitet sich aus und der Kloß breitet sich aus als Wärme. Und bleib dabei, ich bleib auch dabei. Und es entsteht ein großer Raum und dieser große Raum ist tiefschwarz. So, jetzt kommt wieder eine Klippe, da will sie eigentlich nicht weiter. Ich denke natürlich wieder in der Übertragung, die Schwärze der Nacht, das verlassene Kind in der Nacht. Ich sage, ich will ihr ein bisschen helfen. Ich sage, hast du schon mal in den Brunnen reingeschaut, in den Tiefen? Sagt sie, ja. Sagt sie, und was siehst du, wenn du in den Brunnen schaust? Ja, da sehe ich tiefe Schwärze. Sage ich, okay, schau in den Brunnen mit der tiefen Schwärze. Und sie schaut also in den Brunnen, das ist nicht so unendlich. Ja. Und zunächst, und dann weitet sich dieser Raum immer mehr und aus der Tiefe dieses Raumes kommt ein kristallklares Licht und ich immer wieder bleib dabei, ich bleib auch dabei. Und dann kommt, ich hoffe, ich kriege die Reihenfolge richtig hin, klar, leuchtend, dann atmet sie tief und richtet sich auf und sagt aufrichtig, wahr, schön, hell, ganz, heil und mit einem kleinen Fragezeichen heilig und dann auf gut bayerisch, ja halt i. Von einem Symptom innerhalb von 20 Minuten zu Wesensqualitäten, derer sie sich nie vorher bewusst gewesen war. Ihrer Schönheit, ihrer Einzigartigkeit, ihrer Klarheit, ihrer Freude an der Wahrheit, an ihrer Heiligkeit und an ihrem Ganzsein, Symptome hin oder her. Ich habe dieses Beispiel gewählt, weil es einen ganz klaren, nachvollziehbaren Verlauf bringt. Man kann das auch mit Schwerkranken machen, die, wenn sie dem Symptom nachgehen, wenn sie ganz in den Schmerz reingehen, plötzlich Räume aufgehen sehen, in denen sie sich aufgehoben fühlen. So wie ich kürzlich. Ich hatte nach einer Hüftgelenksoperation 14 Tage später eine Sepsis. In einer Nachblutung habe ich einen Gutteil meines Blutes verloren und die Toxine, die freigesetzt wurden durch die Chemotherapie, die haben mir auch noch einen Teil meiner roten Blutkörperchen zerlegt. Und mich gab es nicht mehr. Und das war sehr entlastend. Ne? Also dieses Ego immer wieder zusammenhalten zu müssen, ist furchtbar anstrengend. Ja? Und mich gab es nur noch als ein Feld von Bewusstheit. Und mit großem Interesse für alle möglichen, aber im besten Wortsinn gleichgültigen Phänomene. Zum Beispiel habe ich beobachtet, wie sich eine junge Ärztin einen Vortrag halten ließ von einem Pfleger über Psychopharmakologie auf Intensivstationen. Oder ich habe ein Gespräch geführt mit einem anderen Pfleger über den Unterschied der Garmischer und der Partenkirchner. Und dass die einen Magyaren sind und dass die anderen Lateiner und dass die sich immer noch nicht mögen nach 1000 Jahren und so. Und das war aber alles sehr, sehr interessant. Auch mein riesiger Aszites, ja, da habe ich dann rumgeschwappt und habe gesagt, ach, so müssen sich Wassermatratzen anfühlen. Es war alles nicht bedrohlich, es war alles im guten Sinne gleichgültig und es war alles eingetaucht in ein wunderbares, honiggoldenes Licht mit leichtem Olivton. Ja. Und das war ich. Und das zu erinnern und von dort aus die Welt anzuschauen, und vor allem diesem narzisstischen Typen zuzuschauen, wie der sich seine Konstrukte macht und so weiter, das ist ein bisschen freundlicher als vorher. Der Charakter bleibt, ja, die Mechanismen bleiben, aber dorthin zu schmecken, an die Möglichkeit, über sich selber hinauszuwachsen in ein Bewusstsein, was nicht mehr identifiziert ist mit einem bestimmten Selbstbild. Das ist kann ein gutes Ergebnis einer sogenannten potenzialorientierten Psychotherapie sein. Da lasse ich es erstmal bewenden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Herr Dr. Bündig, ganz herzlichen Dank für diese wunderbaren Reflexionen zu dieser Thematik. Gehe ich recht, dass Sie eigentlich einen sehr radikalen Individualismus propagieren?
Nein, weil ich war ja in dem Zustand als Individuum verschwunden. Da gab es mich ja nicht mehr. Ich war ja verbunden mit allem. Ich weiß nicht, was radikaler Individualismus ist. Was meinen Sie damit?
Ich meinte das vor allem auf die vorangegangenen Dinge, auf die Sie angeführt haben, dass Sie letztlich, Sie machen ja auch so fast ein Scouting, wie das Gerd Nagel heute angeführt hat, aber Sie machen ein Psycho-Scouting.
Ja.
Und bei diesem Prozess gehen Sie natürlich extrem individuell vor. Sie halten sich da wenig an irgendwelche Schemata.
Ja, also zum Beispiel, ich vermeide Gruppendynamik, weil mir das viel zu viel ist.
Ja.
Ja, es gibt eine Projektionsschlacht und meistens gewinnen die besser Strukturierten gegenüber den Schwachstrukturierten und die muss ich schützen. Also wenn jemand etwas anfängt, in der Gruppe über jemand anderen zu sagen, sage ich sofort, bitte sprechen Sie von sich selbst und sprechen Sie von Ihrem Erleben der Person gegenüber, aber nicht dieses Fingerzeigen. Weil in dem Fingerzeigen, du und das und so, mhm. da vergessen wir immer, dass wir mit drei Fingern auf uns selber zeigen. Ja? Und dann arbeite ich lieber gleich an der Projektion, als da also ein großes Vorwürfe hin und her zuzulassen. Vielleicht, wenn Sie das meinen mit Individualismus, dann ja. Ich glaube auch sehr an Selbstverantwortung. Oder zumindest glaube ich an Empowerment. Also wenn jemand anfängt zu klagen, dass ihm die Frau davon gelaufen ist, dann frage ich, wie hast du denn das fertig gekriegt? Ja? Statt zu sagen, du Armer. Ja? Mit anderen Worten, was ist dein Beitrag? Ja? Weil daran kann man arbeiten. Am anderen kann man nicht arbeiten. Ja?
Fragen aus oder Kommentare aus dem Auditorium? Sie dazu eine Frage? Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann bedanken wir uns nochmal ganz herzlich.